ARD.
Mitten in der Nacht irgendwo auf der Ostsee. Taucher machen sich bereit und versinken ins dunkle Meer. Unter der Oberfläche gehen Scheinwerfer an. Was sie hier machen? Sie suchen. Und zwar den vielleicht größten verlorenen Kunstmythos unserer Geschichte. Einige nennen es auch das achte Weltwunder. Das Bernsteinzimmer. Freundinnen und Freunde des Wissens, das wird spannend heute, versprochen. Ich selbst hatte vor der Recherche nur gefährliches Halbwissen zum heutigen Thema. Und ja klar, man hat schon irgendwie und irgendwo mal vom Bernsteinzimmer gehört. Aber warum es entsteht, wieso ein Mann es dann irgendwie gar nicht mehr besitzen will, wie es von da aus dann nach Russland gelangt, ausgebaut wird und das nicht nur einmal und dann ein gigantischer Mythos entsteht. Denn so richtig weiß niemand, wo das Zimmer heute ist. Diesen Themen gehen wir heute auf den Grund, denn ihr hört Wissen mit Johnny. Kapitel 1. Wie das Zimmer überhaupt entsteht. Europa zu Beginn des 18. Jahrhunderts ist eine Welt, die aus mächtigen Adelsfamilien, strategischen Allianzen und aus Kronen von Königen besteht. Quasi Game of Thrones, nur ohne Drachen. Und einer dieser wichtigen Personen damals ist Friedrich der Erste. Und ja, passt auf, jetzt wird's einmal ganz schön kompliziert, weil dieser Friedrich der Erste, der ist damals eigentlich nur Kurfürst, und zwar in Brandenburg. Das ist schon ein hoher Titel, aber es geht noch höher. Er ist damals Fürst in einer Region, die zum Heiligen Römischen Reich gehört. Das wiederum hat eigentlich gar nichts mit dem gewaltigen Römischen Reich zu tun, das wir ja hier auch schon mal in einer eigenen Folge hatten. Der Name wird dann aber bewusst gewählt, um quasi symbolisch an diese machtvollen Jahre anzuknüpfen. So, kompliziert. Wichtig für uns aber nur, Friedrich der Erste ist Kurfürst, will aber König werden. Da, wo er wohnt, gibt es aber schon einen König. Also, was macht er? Richtig, er packt seine Sachen und sucht sich eine neue Bleibe. So kommt er ins Herzogtum Preußen. Denn dort, genauer gesagt in Ostpreußen, gibt es noch keinen König. Wie praktisch. Am 18. Januar 1701 wird er dann von sich selbst so ein bisschen, wo auch sonst, in Königsberg zum König in Preußen ernannt. Und als ein solcher braucht er jetzt natürlich eine prunkvolle Residenz. Einen Ort, der für einen König nur gerade so gerecht ist. Und er wählt damals Berlin aus. Diesen Einfluss von Friedrich dem Ersten sieht man übrigens heute noch überall in der Hauptstadt Deutschlands, da wo ich ja auch wohne. Beispielsweise gibt es den sehr bekannten Stadtteil Charlottenburg. Der wird damals so benannt, weil Friedrichs Frau Charlotte heißt. Und Friedrich will auch, dass die Stadt mit anderen prunkvollen Höfen Europas mithalten kann. Also wird gebaut, erweitert und verschönert. Auch das Berliner Schloss, das kennt ihr bestimmt, schaut euch mal Foto 1 in den Shownotes an. Das bekommt neue Säle und sehr aufwendig verzierte Fassaden im barocken Stil. Doch das alles ist Friedrich dem Ersten noch nicht pompös genug. Irgendwas fehlt noch. Und in genau dieser Zeit entsteht die Idee zu einem Projekt, das alles bisherige übertreffen soll. Nämlich ein kompletter Raum aus einem extrem seltenen Material. Aus Bernstein. Als einige Architekten das damals hören, sind sie schon ein wenig geschockt. Bernstein ist etwas ganz, ganz Besonderes. Er ist 10 bis 12 Mal kostbarer als Gold. Wie er aussieht, also ein Beispiel, findet ihr in den Shownotes als Nummer 2. Es sind unterschiedliche, meist orange, braune oder auch rötliche Stücke. Offiziell gibt es Bernstein in 250 verschiedenen Farbschattierungen. Und Bernstein ist kein spezielles Gestein, auch wenn man das lange Zeit glaubt. Es ist etwas ganz anderes. Etwas, das es so viel wertvoller macht, denn es ist ein fossiles Harz. also eine Substanz, die Bäume produzieren, um Wunden zu verschließen. Also wenn die zum Beispiel durch Winde, durch Stürme oder durch Tiere Wunden an Ästen, an der Rinde oder sonst wo erlitten haben, dann verschließen sie diese, um sich vor Schädlingen, Pilzen oder Krankheiten zu schützen. Manchmal tritt dabei dann so viel Harz aus, dass es am Stamm herunterläuft und sogar auf den Boden tropft. Wenn dieser Harzfluss dann auf dem Boden von Erde, Sand oder Schlamm bedeckt wird, und das ist jetzt ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dann kommt nämlich keine Luft mehr oder so gut wie keine Luft an das Harz. Dadurch finden dann weniger chemische Reaktionen statt, die es auflösen oder angreifen könnten. Und so wird das Baumharz dann quasi mumifiziert. Über Millionen von Jahren sorgen dann diese Schichten über dem Harz dafür, dass ein immer stetiger, warmer Druck auf das Material herrscht. Und dadurch wird es quasi versteinert. Also richtig, richtig hart. Und das nennen wir dann Bernstein. Bedeutet auch, yep, so gut wie jeder dieser Bernsteine, den man heute sehen oder finden kann, ist mehrere Millionen Jahre alt. So erklärt sich dann auch der immense Wert. Und ganz verrückt an der Stelle, manchmal findet man im Bernstein sogar kleine eingeschlossene Insekten, die quasi von dem Harz irgendwann mal angelockt wurden. Dann wurden sie in das hineingesogen und wurden auf diese Art und Weise ebenfalls mumifiziert. Zum Beispiel eine Fliege, könnt ihr euch auf Foto 3 anschauen. Und ja, das bedeutet dann auch diese Fliege ist mehrere Millionen Jahre alt, quasi eingefroren in einer Bernstein-Zeitkapsel. Das ist ganz schön crazy, oder? Und irgendwie auch nachvollziehbar, dass Friedrich I. damals so fasziniert von diesem Material ist. Also beginnt ein Bau, der zeigen soll, wozu Preußen fähig ist. Kapitel 2: Brennendes Gold. Es dauert mehr als 10 Jahre. Immer neue Handwerker betreten das Berliner Schloss. Unterschiedliche Spezialisten arbeiten an dem berüchtigten Zimmer. Das Volk hat mittlerweile auch davon mitbekommen. Unzählige Gerüchte gehen durch die Straßen. Sie bekommen auch davon mit, dass ein sagenumwobenes Material irgendwo weit im Osten abgebaut und gefertigt wird. Dass Friedrich I. einen Raum baut, der, wenn er fertig ist, die ganze Zeit zu brennen scheint. Bernsteinschnitzer in Königsberg und Danzig, beides im heutigen Polen, sägen, schleifen und polieren dafür schätzungsweise 100.000 einzelne Stücke des sogenannten Gold des Nordens. Fast der gesamte Bernstein kommt übrigens von der Ostseeküste. Denn dort, wo heute Schweden und Norwegen liegen, müssen vor rund 40 bis 50 Millionen Jahren unglaublich viele Nadeltannen gestanden haben. Also Bäume, die extrem viel Harz produzieren. Als dann der Meeresspiegel über die Zeit ansteigt, gehen die Wälder von Nadeltannen irgendwann dann im Meer unter. Was bleibt, ist dann das getrocknete Harz, das durch das Wasser weggeschwemmt wird und irgendwo an einzelnen Stellen der Ostsee heute zu finden ist. Für das Zimmer kommen so damals zusätzlich zum Bernstein noch etwa 100 Kilogramm Blattgold und Spiegel aus Venedig, die das Licht überall im Zimmer brechen sollen. Ja, und 11 Jahre später, 1712 um genau zu sein, ist es dann soweit. Das Bernsteinzimmer im Berliner Schloss wird eröffnet. Und als die Menschen es sehen, können sie ihren Augen nicht glauben. Die Gerüchte, sie haben gestimmt. Es gibt zwar logischerweise keine Fotos aus dieser Zeit, aber überall liest man davon, dass das Bernsteinmosaik unter Kerzenlicht tatsächlich so ausgesehen haben soll, als würde der ganze Raum aus flackernden Flammen bestehen. Nicht grell, eher warm und beständig. Und Friedrich I. ist natürlich überglücklich. Er nutzt den Raum für höfische Empfänge. Auch die meisten Gäste sind unglaublich beeindruckt. Doch dann folgt der Bruch. Nur ein Jahr nach Fertigstellung des Zimmers verstirbt Friedrich I. Sein 24-jähriger Sohn Friedrich Wilhelm I. beerbt ihn, also der wird neuer König und der hat mit Kunst nicht viel am Hut. Er ist viel interessierter an Macht, Macht durch Kriege. Man wird ihn später in seinem Leben auch den Soldatenkönig nennen. Im Laufe seiner Zeit auf dem Thron baut er Preußen so zu einem straff organisierten Militärstaat aus. Er möchte ein neues Zeitalter für sein Königreich einläuten und so besucht er irgendwann Peter den Großen. Das ist der damalige Zar von Russland, also der Herrscher des riesigen russischen Reichs. Und der ist ein glühender Fan, im wahrsten Sinne, des Bernsteinzimmers. Er hat es schon mal zu Besuch im Berliner Schloss gesehen. Daher schlägt Friedrich Wilhelm ihm einen Deal vor. Ein Deal, der in die Geschichtsbücher eingehen wird. Preußen soll strategischer Partner Russlands werden. Daher fordert Friedrich Wilhelm eine riesige Menge großgewachsener russischer Soldaten. Einfach als Unterstützung in zukünftigen Schlachten. Und im Gegenzug dazu schenkt er Russland das komplette Bernsteinzimmer. Und eine Yacht, die hat er einfach noch so oben drauf gelegt. Jetzt könnt ihr euch denken, wie es weitergeht. Peter der Große ist natürlich überglücklich. Also stimmt der Zar zu. Kapitel 3: Das neue Zuhause. Die Nachricht des zugegebenermaßen ziemlich verrückten Deals erreicht damals natürlich recht schnell das deutsche Volk. Und das ist hin und her gerissen. Auf der einen Seite Freude über die neue starke militärische Allianz mit Russland, die neuen Soldaten, die das Königreich verteidigen werden. Auf der anderen Seite aber auch Trauer. Nicht nur, dass ein einzigartiges Kunstprojekt die eigene Region verlassen wird, sondern auch so ein bisschen Fassungslosigkeit, weil Friedrich Wilhelm hat damit das Erbe seines verstorbenen Vaters so ein bisschen mit Füßen getreten. Das war ja für ihn der ganze Stolz. Und inmitten dieser Diskussion der Menschen wird im Berliner Schloss schon längst fleißig abgebaut. Das Bernsteinzimmer wird zunächst sorgfältig zerlegt, jeder Bernstein vorsichtig aus der Wand geschlagen. Dann wird alles in große, mit Stroh gepolsterte Holzkisten verpackt. Schreiber stehen daneben und führen Listen, damit auch gar kein Teil verloren gehen kann. Anschließend wird dann alles auf Pferdekutschen geladen, viele hundert Kilometer auf holprigen Straßen zur Ostsee gefahren. Da werden die Kisten dann auf große Schiffe gepackt und abschließend geht's dann über das Meer, über eine wochenlange Überfahrt nach Russland. Da erreicht das Zimmer dann St. Petersburg und an der Stelle passiert dann leider etwas, das es in den Geschichtsbüchern der Menschheit immer mal wieder gibt. Denn wenn wir jetzt mal hier weiterblättern an der Stelle, findet man ganz viele leere Seiten. Denn ab der Ankunft in St. Petersburg wird für viele, viele Jahre nicht genau dokumentiert, was mit dem Bernsteinzimmer passiert. Also ob es irgendwo eingebaut wird, ob es jahrzehntelang in den Kisten bleibt und wenn ja, warum? Also, das weiß man alles heute nicht sicher. Die nächste geschichtlich belegte Spur findet sich erst 20 Jahre später wieder, und zwar im Jahr 1743. Peter der Große wurde mittlerweile von seiner Tochter, der Zarin Elisabeth, beerbt. Sie ist es, die das Bernsteinzimmer erneut neu platzieren lässt. Und zwar nicht nur einmal. Erst wird es in ihren Winterpalast in St. Petersburg eingebaut, mit ganz vielen aufwendigen Spiegelelementen ergänzt. Als man dann aber erkennt, dass die Luft im Winterpalais den Bernstein beschädigt, da beschließt die Zarin, es dann doch nochmal nach knapp 10 Jahren erneut deinstallieren zu lassen und es kommt dann final in den Katharinenpalast. Das ist ein riesiges Sommerschloss, etwa 30 Kilometer südlich von St. Petersburg. Und an der Stelle muss man sich einfach mal kurz vorstellen, was das jedes Mal für ein riesiger Aufwand ist. Das ganze Zimmer abbauen. Also da wird ja wirklich Stein für Stein entfernt, weil die ja so unfassbar sensibel zu behandeln sind. Dann wird das alles in Kisten verladen. Dann muss das ja erstmal die 30 Kilometer ungefähr vom einen Palast in den anderen. Dafür werden insgesamt 76 Gardesoldaten beauftragt, die das zu Fuß tragen, weil man eben Angst hat, dass es auf einer Kutsche kaputt gehen könnte. Für die Strecke von 30 Kilometern brauchen die Männer 6 Tage. Da wird es dann wieder entladen, aufgebaut. Ach Gott, meine Güte. Doch dann findet das Zimmer endlich seinen finalen Platz. Es wird sogar wieder weiter ausgebaut. Es kommen nochmal bis zu 450 Kilogramm Bernstein dazu. Und dort bleibt es dann auch erstmal im Katharinenpalast. Zumindest für knapp 200 Jahre. Denn dann bricht er aus. Kapitel 4. Der Zweite Weltkrieg. Um genau zu sein, muss man sagen, schon vor 1939 wird Russland von Ereignissen erschüttert. Also Revolutionen, Aufstände. Irgendwann wird ja auch das Zarenreich zur Sowjetunion. Doch der Raum aus Bernstein, der überdauert das alles. Er wird sogar Teil eines Museums, bestaunt von Besucherinnen und Besuchern aus der ganzen Welt. Doch als dann der Zweite Weltkrieg ausbricht, ändert sich die Situation. Deutsche Truppen dringen schnell in den Osten vor. 1941 stehen sie dann vor den Toren der Stadt. Der Katharinenpalast ist in Gefahr. Fieberhaft versuchen sowjetische Museumsmitarbeitende, Kunstwerke in Sicherheit zu bringen. Sie wissen, wenn die Wehrmacht hier aufschlägt, dann wird alles entwendet werden. Kunst war für Hitler und die Nationalsozialisten ein großes Objekt der Begierde. Also verpacken sie Dinge wie Gemälde, Möbel oder Skulpturen und schicken sie tief in den Osten des Landes. Auch das Bernsteinzimmer soll so gerettet werden, doch beim Versuch, die empfindlichen Tafeln abzunehmen, zerbröseln die mittlerweile gealterten Steine. Das Material, also der Bernstein, ist über die 200 Jahre spröde geworden. Jede Bewegung droht, den kunstvollen Raum, dieses Einzelstück, unwiederbringlich zu zerstören. Also greifen die sowjetischen Verantwortlichen in ihrer Not zu einer improvisierten Lösung. Sie überziehen die Wände mit Stoff und Papier, teilweise auch mit Decken und Tapeten. Der Bernstein verschwindet. Es sieht also aus wie ein einigermaßen normal wirkender Raum, in dem renoviert wird. Doch als dann die Wehrmacht auch den Katharinenpalast erreicht, hält die Täuschung nicht lange stand. Deutsche Kunstschutzoffiziere durchsuchen den Palast systematisch. Das sind spezielle Soldaten der Wehrmacht, meist ehemalige Kunsthistoriker oder Museumsfachleute, die wissen einfach, wie das aussieht, was sie suchen. Sie sind für die Beschlagnahmung und den Abtransport wertvoller Kunstwerke nach Deutschland zuständig. Viele Nationalsozialisten wollen es unbedingt zurück in Berlin haben. Für sie ist das der rechtmäßige Ort, an den es zurückgehört. Obwohl es ja historisch belegt eine Schenkung war. Doch das ist ihnen egal. Und als sie dann den Raum erreichen, diesen auffälligen, mit ganz viel Material an den Wänden verzierten Raum, wissen Sie, wir haben es gefunden. Sofort entfernen Sie alles an Material und darunter entdecken Sie die bernsteinfarbenen Paneele. Der brennende Raum strahlt und funkelt, noch größer, als er in Deutschland mal beschrieben wurde. Doch viel Zeit zum Bewundern bleibt nicht, denn der Auftrag aus Deutschland ist klar: umgehender Abbau. Sie bemerken zwar ebenfalls, dass sich die Bernsteine nicht mehr einfach so lösen lassen, entscheiden sich dann daher aber kurzerhand dazu, einfach die gesamten Holzwände, auf denen die Steine angebracht sind, aus den Wänden zu schrauben. Besonders hartnäckige Teile brechen sie sogar mit ihren Gewehren aus den Wänden heraus. Und so wird innerhalb von nur 36 Stunden das gesamte Zimmer zerlegt. Dann in Dutzende nummerierte Holzkisten gepackt und anschließend geht es über Bahn und Lastwagen zurück nach Ostpreußen. Ziel: Königsberg. Wir erinnern uns, der Ort, an dem Friedrich I., derjenige, der das Bernsteinzimmer hat bauen lassen, zum König gekrönt wurde. Im dortigen Schloss wird das Zimmer auch direkt 1942 wieder aufgebaut und ausgestellt. Alles, wie ihr an den Zahlen erkennen könnt, mitten während des Zweiten Weltkriegs. Besucherinnen und Besucher können es sich sogar anschauen, als vermeintlich heimgekehrtes deutsches Kulturgut. Aber wenn wir ehrlich sind, als ein gezieltes Propagandamittel. Doch damit ist der Umzugsmarathon für das Zimmer noch nicht beendet. Kapitel 5. Das chaotische Kriegsende. Wie wir in diesem Podcast hier in den Folgen 14 bis 16 ja schon gelernt haben, wendet sich dann im Jahr 1944 das Blatt. Das Deutsche Reich hat an unterschiedlichen Fronten herbe Verluste erlitten, ganz besonders im Osten. Und hier rücken dann Anfang des Jahres die sowjetischen Truppen immer näher an Königsberg heran. Unzählige Menschen fliehen damals dann ins Landesinnere oder nach Skandinavien, wie ihr wisst, auch meine Oma zum Beispiel. Doch nicht nur Personen verlassen die Gebiete, sondern auch ohne Ende Kunst soll gerettet werden. Und im Mittelpunkt steht natürlich auch wieder das Bernsteinzimmer. Im März 1944 wird es erneut abgebaut und in 28 Kisten verladen. Doch dann folgt plötzlich das Chaos. Im August 1944 bombardieren alliierte Flieger Königsberg. Unzählige Maschinen greifen immer wieder an. Das Schloss erleidet schwere Schäden und brennt bis auf die Grundmauern nieder. Die übrigen deutschen Soldaten der Ostfront schießen natürlich zurück. Von Osten nähert sich die Rote Armee. Es kommt zu langen, schweren Kämpfen. Bis die sowjetischen Truppen Königsberg im April 1945, also gut ein Jahr später, final einnehmen. Als sich langsam der Rauch lichtet, die Trümmer geborgen werden und der Wiederaufbau beginnt, fällt den Sowjets plötzlich etwas auf. Das Bernsteinzimmer ist weg. Alles wird durchsucht. Keine Spur. Es taucht nirgendwo auf. Nicht in Königsberg, auch nicht irgendwo in Deutschland, auf keinem Zug, auf keinem Schiff. Nirgendwo. Niemand weiß bis heute, was mit dem Zimmer damals passiert ist. Es entsteht eine fast mystische Aura und natürlich auch Theorien. Die wahrscheinlichste besagt, dass es bei den schweren Luftangriffen auf das Königsberger Schloss einfach zerstört wurde. Also, dass die Kisten, in die es eingelagert wurde, Feuer gefangen haben. Denn es kommt zu massiven Bränden in der gesamten Stadt. Manche historische Quellen sprechen von einem wochenlangen Inferno, also dass Königsberg ganz, ganz lange brennt. Und diese Theorie passt dann auch ganz gut zu Bernstein als Material, denn das fossile Baumharz ist extrem leicht entzündlich. Doch es gibt auch Gegentheorien. Einige Hinweise deuten nämlich darauf hin, dass die Kisten mit dem Bernsteinzimmer es noch kurz vor den Angriffen raus aus Königsberg geschafft haben könnten. Dass die Nazis es dann in geheimen Bunkern, vielleicht sogar im Ausland, versteckt haben. Tatsächlich gibt es nach dem Krieg auch zahlreiche solcher Funde, also von großen unterirdischen versteckten Kunstdepots. Eine weitere Theorie besagt, wie wir ganz am Anfang gehört haben, dass es auch sein könnte, dass das Zimmer seinen Weg auf ein Schiff fand, das wiederum dann versenkt wurde. Also dass dieser riesig gewaltige Kunstschatz irgendwo auf dem Grund der Ostsee liegt. Und tatsächlich gibt es auch einige Schiffe, die ziemlich tief liegen und daher noch nicht untersucht wurden. Auch an sehr ungewöhnlichen Orten wird es manchmal vermutet. In Salzbergwerken, unter dem Eis der Antarktis, auf hohen Bergen. Eines bleibt an der Stelle aber sicher, neben all dieser Theorien. Das Bernsteinzimmer ist bis heute nicht aufgetaucht. Und so bleibt es wahrscheinlich der größte Kunstmythos unserer Zeit. Zusammenfassung. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wird Friedrich I. zum König in Preußen ernannt. Beziehungsweise, wenn wir ganz ehrlich sind, dann ernennt er sich so ein bisschen selbst. Daraufhin will er das neue Königreich zu einer europäischen Großmacht machen. Und dafür braucht es Kunst. Das ist damals einfach so. Und nicht irgendwelche, sondern ein prunkvolles, bedeutendes Projekt, das Macht und Geld präsentiert. Genau das möchte Friedrich I. Und so lässt er etwas bauen, das es vorher noch nie gegeben hat. Einen ganzen Raum aus Bernstein, einem Millionen Jahre alten, versteinerten Baumharz, das im Kerzenschein wie brennendes Gold leuchtet und damals übrigens sehr viel mehr wert ist als Gold. Über ein Jahrzehnt sägen, schleifen und polieren Handwerker 100.000 Bernsteinstücke. Ergänzt wird das Ganze dann durch Blattgoldspiegel und Schnitzereien. 1712 wird der Raum dann eröffnet. Besucher weltweit strömen nach Berlin und sind fasziniert. Doch einer findet gar keinen Gefallen an dem Bernsteinzimmer, generell nicht an Kunst, und zwar Friedrichs Sohn und damit auch Thronfolger Friedrich Wilhelm I. Um ein strategisches Bündnis mit Russland zu festigen, schenkt er Zar Peter dem Großen das gesamte Zimmer im Jahr 1716. Dort wird es dann später eingebaut, nicht nur da, sondern an unterschiedlichen Orten. Es wechselt immer mal wieder den Platz und kommt dann final in den Katharinenpalast. Hier wird es dann nochmal aufwendig ausgebaut, um viele weitere Bernsteinstücke erweitert. Es übersteht sogar den Ersten Weltkrieg, aber nicht den Zweiten. Denn als deutsche Truppen, begleitet von Kunstschutzoffizieren, die Stadt erreichen, entwenden sie das Bernsteinzimmer erneut. Es kommt im Jahr 1941 aus der Sowjetunion nach Königsberg in Ostpreußen. Dort wird es dann wieder aufgebaut. Doch auch hier muss es nach 2 Jahren wieder abgebaut werden, denn jetzt dreht sich der Spieß um. Die sowjetischen Truppen stehen auf einmal vor der Tür. Und als es dann auch noch unzählige Luftangriffe gibt, ist das Chaos perfekt. Das Zimmer wurde zwar 1944 kurz vorher in Kisten verpackt, aber hier verliert sich die Spur. Ob es verbrannt ist in Königsberg oder irgendwo anders hingeschafft wurde, unter der See versenkt liegt, all das sind Fragen, die wir heute nicht beantworten können. Der Fall bleibt ungeklärt, doch die mystische Aura entfacht bis heute die Suche und etliche Theorien rund um das 8. Weltwunder, das Bernsteinzimmer. Ha, boah. Freundinnen und Freunde des Wissens, krasse Folge, oder? Habe ich zu viel versprochen? Also ich persönlich fand es unfassbar spannend. Ich bin ganz gespannt, wie es euch ging. Und übrigens ist auch extrem spannend, was danach passiert. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg sieht sich die Sowjetunion ja als eigentlich rechtmäßigen Besitzer des Zimmers, was man ja auch nachvollziehen kann, weil sie haben es ja mal geschenkt bekommen. Also starten sie 1979 mit einem eigenen Projekt, einer originalgetreuen Rekonstruktion, also ein 1:1 Nachbau des Zimmers. Verwendet werden dann erneut wirklich gigantische Mengen Bernstein und vergoldete Holzelemente. Deutschland beteiligt sich sogar finanziell am Wiederaufbau, so als symbolische Geste der Versöhnung. Und 2003 wird das neue Zimmer dann erneut im Katharinenpalast zum 300-jährigen Jubiläum St. Petersburgs feierlich eröffnet. Ein Foto findet ihr als Nummer 4 in den Shownotes. Solltet ihr Fragen zu all dem haben, ich könnte mir vorstellen, da gibt's einige, dann haut sie sehr gern wieder raus. Und damit kommen wir zu dem, was ihr zur letzten Folge wissen wolltet, als es um Jeffrey Epstein und die Epstein-Files ging. Hier kam übrigens so viel von euch, dass wir wieder ein paar mehr Fragen mit reingenommen haben. Die erste kommt von Neil Bebs. Johnny, kann man überhaupt gegen Donald Trump ermitteln, weil er ja so prominent und als Präsident vielleicht auch so mächtig ist, dass er das FBI kontrolliert? Und ja, da sprichst du etwas an, das ich viele fragen. Erstmal, yes, auch gegen sehr berühmte Menschen darf und muss ermittelt werden. Ein Präsident hat eine große Verantwortung und damit zwar auch großen Einfluss, weil er natürlich die wichtigsten Chefs im Staat ernennt, aber die Grundlage für die Arbeit der Polizei, der Staatsanwälte, der Gerichte, die muss immer auf Gesetzen und Regeln fußen. Daher dürfen diese Institutionen eigentlich nicht einfach für ihn arbeiten. Bei den Epstein-Files sieht man dann aber auch, dass die Ermittlung und das Öffentlichmachen der Dokumente schon ziemlich schleppend gelaufen ist in den letzten Jahren. Und Trump hat auch nachweislich versucht, die Veröffentlichung der Akten zu verhindern und zu verlangsamen. Auch dass sein Name so oft geschwärzt wurde, ist ein Indiz dafür, dass er zumindest nicht pausenlos an einer transparenten, schnellen Aufklärung des Falles interessiert zu sein scheint. Ganz vorsichtig ausgedrückt. Dazu passt auch ganz gut Frage 2. Sie kam von unglaublich vielen von euch, unter anderem von Lisa, Johannes, Noah und Apollo. Johnny, was passiert denn, wenn rauskommt, dass Trump wirklich diese schweren Straftaten begangen hat? Könnten die USA ihn dann auch frühzeitig abwählen? Und ja, also, wenn ein Gericht anhand der Untersuchung zum Schluss kommt, dass Donald Trump schuldig ist. Also das wäre schon mal ein gewaltiger Schritt. Wenn es wahr ist, auch ein sehr richtiger. Es würde daraufhin, je nach Strafmaß, wahrscheinlich dazu kommen, dass der Kongress ein sogenanntes Impeachment-Verfahren starten würde. Das ist ein besonderer politischer Schritt, bei dem ein Präsident aus dem Amt gehoben werden soll. Es entscheidet dann der Senat in einem, ja, so wie in so einem Prozess, ob es dann tatsächlich dazu kommt. Dafür braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Also wenn es 100 Senatorinnen und Senatoren gibt, dann müssen mindestens 67 dafür stimmen, Trump abzusetzen. Dann wäre er nicht mehr Präsident und sein Vize J.D. Vance würde sofort an seine Stelle rücken. Die nächste Frage ist von Norris oder Norris. Johnny, wie viele Personen werden eigentlich gerade im Epstein-Fall angeklagt? Und das ist eine sehr gute, sehr nachvollziehbare Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil es ist einfach so irre komplex, weil einfach weltweit Personen in Machtpositionen in das Ganze verwickelt sind. In Norwegen, Großbritannien und auch in Frankreich laufen daher gerade eigene Ermittlungen, also eigene Strafuntersuchungen und auch eigene Anklagen. Wie letzte Woche erzählt, wurde sogar der ehemalige norwegische Premierminister wegen schwerer Korruption aktuell angeklagt. Also es sind unfassbar viele Personen und man weiß auch nicht die genaue Anzahl, weil viele Verfahren auch aktuell noch im Verborgenen laufen. Einzig schon als gesichert verurteilt wurde die Komplizin von Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, zu einer 20-jährigen Haftstrafe. Sie lehnt aber aktuell die Aussage für das laufende neue Verfahren vor dem US-Kongressausschuss ab. Die einzige Hoffnung, die man haben kann, ist jetzt, wo der Fall so viel öffentliche Aufmerksamkeit bekommt, dass die Ermittlerinnen und Ermittler drauf und dran sein werden, alles restlos aufzuklären. Das ist auch unsere Hoffnung. Frage Nummer 4 kommt heute von Max und sie bezieht sich auf das Bild, das wir letzte Woche in die Shownotes mit reingepackt haben, von Little St. James, der Insel. Und er fragt sich, ob das die einzige Insel ist, die Epstein damals kauft, weil dann in der Nähe sieht man noch eine größere, ob die auch bewohnt war oder ob die auch gekauft wurde. Und ja, tatsächlich, nachdem Epstein im Jahr 1998 Little St. James kauft, erwirbt er im Jahr 2016 auch die größere Insel, die daneben ist, die sich Great St. James nennt. Und auch hierfür hatte er große Baupläne, die aufgrund seiner Festnahme dann aber nicht realisiert wurden. So, und damit kommen wir heute zur letzten Frage. Sie kommt von Damla und Jonas. Beide wollen wissen, wie lange die Ermittlungen noch ungefähr dauern werden. Und ich wünschte, ich hätte an der Stelle eine Antwort. Aber das ist aktuell alles nur Spekulation. Viele Hinweise gehen davon aus, dass man vor 2027 mit dem Fall nicht durch sein wird. Weil es sind einfach auch immer noch so viele Dokumente, die nicht veröffentlicht wurden. Es ist alles ziemlich heftig, aber wie gesagt, wir halten euch hier auf dem Laufenden. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende dieser Folge angekommen. Ihr dürft wieder abstimmen. Und zwar unter diesen 6 Themen. Als erstes haben wir erneut den Börsencrash 2008 für euch. Der ist ja letzte Woche auf Platz 2 gelandet. Die Themen nehmen wir ja dann eigentlich immer nochmal mit rein. Als zweites haben wir den Klimawandel. Extrem spannend. Was sagt die Wissenschaft? Was ist gesichert am Klimawandel? Und wie sehen die Prognosen für unseren Planeten aus? Was kann jeder oder jede Einzelne tun? Oder ist es schon viel zu spät? All das könnten wir da klären. Als nächstes haben wir Covid-19. Habt ihr euch auch sehr häufig gewünscht. 2020 legt das Coronavirus die gesamte Welt lahm. Es gibt Lockdowns, Impfstoffe und einige Verschwörungstheorien. Wir könnten nochmal auf eine der größten Krisen unserer Zeit schauen. Dann haben wir, wer war Otto von Bismarck? Das ist quasi der Architekt der deutschen Einheit im 19. Jahrhundert. Der regiert mit ziemlich harter Hand und formt ein Reich, das dann wiederum Europa verändert. Als viertes haben wir das Königreich Preußen. Wir haben jetzt schon so oft darüber gesprochen. So oft ist es schon gefallen. Also fände ich auch sehr, sehr spannend. Also kurz vor Otto von Bismarck. Und als letztes die RAF. Habt ihr euch auch schon sehr oft gewünscht. Eine linksextreme Terrorgruppe, die vor allem in den 1970er Jahren Deutschland mit zahlreichen Anschlägen erschüttert. Wir sind gespannt, was genau eure Entscheidung sein wird. Ey, ohne Witz, Montagmorgens gucken wir so immer als gesamtes Team ganz gespannt auf Instagram, auf den WhatsApp-Kanal und auf Spotify, also überall, wo ihr abstimmen könnt. Dann haben wir auch noch so eine eigene kleine WhatsApp-Gruppe und da schreiben wir dann immer so, wie es gerade aussieht. Oh, es sieht aus, als würden wir das Thema machen. Also wir schauen euch quasi immer so ein bisschen über die Schulter, was ihr da so macht. Freuen wir uns sehr drüber. Das Thema eurer Wahl hören wir also nächsten Sonntag um 23.59 Uhr. An der Stelle nochmal nach langer Zeit wieder der Reminder. Ich weiß, es sind einige schon sehr lange dabei, aber auch andere, die neu dazugekommen sind. Uns würde es extrem helfen und extrem viel bedeuten, wenn ihr diesem Podcast 5 Sterne dalassen würdet, wenn er euch gefällt. Also nochmal, wir hören uns nächsten Sonntag wieder um 23.59 Uhr, verbleiben mit ganz viel Liebe für euch alle. Und für weniger Wissen, entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.